Ja zum Staat zu sagen. Ja, das ist mein Staat. Ich halte zu ihm, ich gehorche seinen Gesetzen. Ich bewege mich im Raum des von ihm Erlaubten. Ja zum Staat zu sagen, ist doch ein Willensakt. Willensakt, den will ich. Und beim Willensakt ist es so, ich kann auch sagen, den will ich nicht. Dann fühle ich mich halt mehr genötigt von diesem Gemeinwesen. Dann fühle ich mich halt unterdrückt. Dann sehe ich halt, dass ich einer Macht gegenüberstehe, die nicht tut, was ich mir gedacht habe. Also das Verhältnis zum Staat ist ein Willensakt. Das Ja zum Staat ist eine Tat des Willens. Leute, die sich als Mitglieder von Völkern verstehen, und mehr oder weniger sind es alle, halten dieses Verhältnis nicht für einen Akt ihres freien Willens, sondern für eine Entscheidung, die dem vorgeordnet ist. Es ist eine nie gewählte Zugehörigkeit. Es ist eine nie in Frage stehende Parteilichkeit für dieses Kollektiv. Die denken nicht, bin ich gern Deutscher oder scheiße ich drauf, sondern die denken, Deutscher zu sein, das hat man nicht gewählt. Aber weil man es ist, ist man auch dafür, dass Deutschland gut dasteht, dass es dem deutschen Volk gut geht, dass es mit Deutschland gut vorankommt. Also, zur Vorstellung des Volkes gehört die Vorstellung einer unbedingten Befangenheit in einer Zugehörigkeit, die man nicht gewählt hat, die aber absolut gilt. Eine Eingebundenheit, die selber nicht Produkt des eigenen Willens ist, die aber umgekehrt dem eigenen Willen total die Richtung weist. Und die dem eigenen Willen sagt, was richtig und was verkehrt ist. Für diesen Gedanken der Umkehrung und für diese Vorstellung der unbedingten Befangenheit in einem Kollektiv, dem man angehört, für diese Vorstellung hat das politische Bewusstsein eine ganze Reihe von Chiffren entwickelt. Chiffren? Die ziemlich verschieden klingen, aber alle dasselbe leisten. An was denke ich? Ich denke an die Formel Kulturgemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft, Rasse. Ist nicht ganz dasselbe im Ton, aber ganz dasselbe in dem, was es ausdrücken will. Alles, wir sind eingebettet in was Größeres, dem wir angehören, und dass deswegen unsere Parteilichkeit, unser Dafürsein für was man ist und gegen sein, gegen das man ist, bestimmt. Kulturgemeinschaft hat halt den Ton, wir teilen dieselben Werte. Wir haben, und auch Werte sind Geschichten, da kann man auch nicht fragen, warum bist du ein Wert, kannst du mal einen Wert begründen? Ist schon mal aufgefallen, auch für Philosophen, Werte werden nicht begründet. Werte sind Mittel, mit Werten begründet man was, aber Werte begründet man nicht. Werte sind unbegründbare Parteilichkeiten. Der Wert des Lebens, der Wert der Mitmenschlichkeit, der Wert der Gerechtigkeit, alles das wird nie begründet, sondern damit wird begründet. Und wenn wir jetzt die abendländischen Werte haben, dann sagt auch keiner, und sind die eigentlich besser als die morgenländischen oder wie wäre es mit nochmal dritten Angebot? Das gibt's gar nicht, sondern wir sind die Kulturgemeinschaft, heißt, das sind unsere Werte. Die stehen nicht zur Diskussion. Die sind kein Produkt eines relativen Vergleichs, in dem er Vor- und Nachteile abwägt und dann den einen Wert wählt und den anderen wegschmeißt. Und genau das, was mit Werten so quasi noch zivilisiert gesagt wird. Ja, das sind Grundorientierungen, die stehen über dem Einzelnen und gehen seiner individuellen Wahl voraus. Das, was bei Werden noch so zivilisiert gesagt wird, ist bei Schicksalsgemeinschaft, da hört schon jeder Krieg mit. Schicksalsgemeinschaft viel härter, aber immer noch nicht rassistisch. Ja, wir teilen ein Schicksal. Egal was kommt, wir sind miteinander Sieger oder Verlierer der Geschichte. Wir sind miteinander Opfer einer Krise oder Nutznießer ihrer Überwindung. Wir sind miteinander abhängig davon, dass in Europa der Frieden weitergeht und so weiter. Schicksalsgemeinschaft. Es wird einfach eine nicht befragbare, unbedingte, unausweichliche Zusammengehörigkeit von Menschen behauptet, die, ich möchte nochmal sagen, nichts gemein haben, außer ökonomischen Gegensätzen. Im Alltagsleben, im Geschäftsverkehr, was hat denn da der Handwerker mit dem Bankier und der Hartz-IVler mit dem Schuldirektor gemein? Die einen haben ein tolles Einkommen, die anderen haben einen Dreck. Die Gemeinsamkeit, da muss man ernsthaft sagen, wer so denken würde, würde feststellen, dass er jederzeit mit dem türkischen Dönerbudenbetreiber als Arbeitnehmer oder Arbeitsloser mehr Gemeinsamkeiten hat, als mit einem deutschen Beamten oder als mit einem Unternehmer. Aber so wird eben nicht gedacht. Gedacht wird, als Deutscher teile ich das Schicksal mit den Deutschen und die Ausländer sind andere. Es wird nicht sozial gedacht, sondern national. Und dann kommt die Rasse. Die Rasse ist die Vorstellung, dass der Staat aus einer letzten Endes quasi aus einer ursprünglichen Verwandtschaft entstanden ist. Wir haben alle dasselbe Blut. Der größte Blödsinn der Weltgeschichte. Nichts davon stimmt. Aber was macht's denn? Es ist doch bloß eine Chiffre, eine Konkretisierung der abstrakten Vorstellung der unbedingten Zusammengehörigkeit, wie sie im Gedanken des Volkes jeder denken kann. Ich wollte jetzt dran erinnern, so denkt mehr oder weniger jeder im Land. Natürlich hat der bürgerliche Mensch in seinem Alltag nicht andauernd Gelegenheit, seine Volksnatur auszuleben. Im Sinn von dauernd Gelegenheit, sein Deutschtum zu betätigen. Oder wir drehen es um und sagen, es ist gar keine Kunst. Der ganze Alltag wird, wenn es drauf ankommt, als Betätigung der Volksnatur einfach verstanden. Wir Deutschen sind sauber, wir Deutschen sind fleißig, wir Deutschen sind effizient. Das kann man doch jederzeit sich mit dem Ausland vergleichen und sagen, die Griechen sind Schlamper, die haben Schulden im Staatshaushalt. Die sind größer als die bei uns. Dennoch gibt dieser Gedanke, ja, man muss ihn nicht täglich und dauernd und auch nicht andauernd feindselig betätigen, aber der Gedanke gibt den Menschen quasi die Leitlinie ihrer politischen Urteilsbildung vor. Nach innen hat es erstmal die Bedeutung, man beurteilt immerzu die Taten der Staatsmacht am Maßstab, ob es ein gutes Regieren fürs Volk ist. Ob die Regierung mit ihren Taten dem Gemeinwohl dient. Und bei Gemeinwohl versteht der bürgerliche Mensch schon gar nicht was grundsätzlich anderes als, dass es mit allen Erwerbspositionen, die es im Land so gibt, irgendwie weitergeht. Und wenn dann die Staaten immer die Unternehmer fördern und an den Arbeitslosen und Rentnern sparen, dann ist es für die Bürger die Frage, ist es jetzt im Sinn des Gemeinwohls oder ist es ein Verstoß dagegen? Die Leitlinie aber ist das Gemeinwohl. Und es ist klar, in der Demokratie kann man jetzt so und so optieren. Man kann sagen, naja, auch damit die Renten bezahlt werden können, müssen Löhne verdient werden. Damit Löhne verdient werden können, muss es Arbeitsplätze geben. Damit es Arbeitsplätze geben kann, muss es Gewinne geben. Damit es Gewinne gibt, muss der Außenhandel stimmen. Also ist die Förderung des Kapitals das Beste, was den Rentnern passieren kann. Und wenn an ihnen gespart wird, ist es ein Mittel dafür, dass ihr Rente bezahlt werden kann. So ist die eine Argumentationskette in der Demokratie völlig gültig. Die andere Argumentationskette heißt, die Rentner immer kürzer halten, während die Reichen immer reicher werden, braucht es das eigentlich? Und auch der Gedanke, braucht es das, anerkennt ja das. Wenn die Reichen immer reicher werden müssen, damit sie Arbeitsplätze geben können, dann ist es in Ordnung. Aber manchmal hat man halt Zweifel, ob die, wenn sie immer reicher werden müssen, damit sie Arbeitsplätze geben. Und dann kommt das Argument, das ist aber nicht gerecht. Will sagen, das Denken als Volk, das Denken im Namen dieses vom Staat regierten Kollektivs, das ein Recht darauf hat, dass der Staat seinen Nutzen, den Nutzen dieses Kollektivs mehrt. Dieses Denken ist überhaupt dasselbe wie politisches Denken. Im Inneren, der Maßstab nützt es dem Volk, was die Regierung macht. Das ist die Messlatte, mit der sie beurteilt wird, die Regierungspolitik. Nach außen ist es ja sowieso keine Kunst. Wo das eine Volk steht und im Verhältnis dazu andere Völker, da weiß man ja sowieso, es geht um deutsche Interessen. Da kann man als Deutscher sagen, was haben wir in Afghanistan verloren, da springt doch nichts raus für Deutschland. Da kann man aber auch sagen, was zahlen wir immer für die Griechen? Die bringen nichts zusammen, die belasten bloß den Euro, die belasten unsere Staatskasse. Was soll das? Da kann man sagen, wir Deutschen sind gegen Eurobonds, weil das ebnet ja unsere Leistungsfähigkeit und die Leistungsunfähigkeit der Schlampernationen im Süden ein. Und so weiter. Da ist eh klar, da wird gedacht im Namen dieses Kollektivs gegen andere. Und weil die Menschen im Alltag außer dem Denken und der Interpretation ihres Alltags als Betätigung ihrer Volksnatur, was eben in den, dann kann man mal in der Illustrierte lesen, wie sind die Deutschen, was schmeckt den Deutschen, was sind die Vorlieben der Deutschen und so weiter, die liebsten Urlaubsziele der Deutschen. Merkt, was es geht, also man wird auch dauernd damit behelligt, dass man als Fall eines großen Kollektivs jetzt besprochen wird und jeder kriegt das Angebot, bin ich jetzt dann repräsentativ für die Deutschen oder falle ich etwa raus? Kann man natürlich wieder mit Plus und Minus bewerten. Ja, ich bin kein Massemensch, ich falle gern mal raus. Kann aber auch sagen, was? Ich bin dermaßen out. Und so weiter. So, dieses Angebot immerzu, eben was schmeckt den Deutschen, was ist die liebste Musik der Deutschen und so weiter. Es wird daran gemacht. Und wenn es schon so wenig Gelegenheiten gibt, sie werden extra geschaffen. Nationalfeiertage und Sportveranstaltungen, speziell internationale Sportereignisse, sind richtig Gelegenheiten, wo den Menschen das Angebot gemacht wird, so, jetzt kannst du mal deine Parteilichkeit, deine unbegründete, aber auch unbedingte, rücksichtslose Parteilichkeit für dein Kollektiv, vielleicht noch mit der kleinen Klammer, schadlos, ausleben. Und dass auf die anderen draufkaut gehört, dass man die anderen mal verachten darf, dass man aber auch den Hut ziehen muss, wenn die anderen was zusammenbringen, das spielerisch betätigen. Und wir wissen, das wird gerne angenommen. Das ist praktisch die schönste Freizeitbeschäftigung. Na, vielleicht nicht die schönste, aber wie heißt es? Die? Fußball ist die? Zweitschönste, ja, also gut, mindestens. Definitiv völkisch gedacht, wird von den Bürgern in der Ausländerfrage. Da ist es die und wir. Völlig klar. Und so unsicher es bei allen Regierungsentscheidungen sonst ist, sich zu fragen oder zu beantworten, sich die Antwort zu geben auf die Frage, ist das, was die Regierung jetzt macht, eigentlich im Gemeinwohl? Ist es zum Nutzen des deutschen Volkes? Oder ist es Amtspflichtverletzung? Ja, das wird ja dauernd gewälzt. Wenn sich zum Beispiel unser Bundespräsident von einem reichen Freund in Urlaub einladen lässt, wird klar die Frage gewälzt, Amtspflichtverletzung oder passt es zu ihm und seiner Rolle? Ich muss auch sagen, wirklich, das sind Luxusfragen. Aber egal, alles wird nach dem Muster beurteilt. Aber es ist schwierig, im Einzelfall zu entscheiden, ob staatliche Herden, sagen wir, es werden Studiengebühren erhoben, ob staatliche Herden im Sinne des Gemeinwohls sind oder ein gemeiner Übergriff des Staats auf seine Bürger. Das ist nicht so klar. Nur an einer Stelle ist es immer ganz klar. Wenn Ausländer was dürfen, dann ist völlig klar, der Staat erlaubt welchen, die gar kein Recht dazu haben, von ihm beschützt, von ihm mit Rechten ausgestattet, von ihm gefördert zu werden. Der Staat erlaubt solchen was, die gar kein Recht haben, weil sie nicht zum Volk gehören. Und da ist der Verdacht der Amtspflichtverletzung immer furchtbar schnell da. Ausländer, das sind diejenigen, die können nicht zu uns. Und wenn die irgendwas hier dürfen, ist es eigentlich schon zu viel. Insofern hat die Regierung immer zu tun, den Bürgern außer dem Argument, Volk sein ist sau wichtig, noch das zweite Argument beizubringen, aber in der Ausländerfrage muss man opportunistisch sein. Da gibt's mal solche und mal solche Entscheidungen, mal Vorteile, mal Nachteilsrechnungen und so weiter. Es gibt Bürger, die lassen sich auch darauf ein, die lassen sich politisch bilden, sind vielleicht sogar die Mehrheit im Land. Die lassen sich von der Regierung den Satz sagen, die nützen uns doch. Und wenn das dann die Ausländerverteidigungen sind, die man zu hören kriegt, die wohlmeinenden Auskünfte zu den Ausländern, dann hat man schon Unsicherheit, ob man sich eigentlich vor denen mehr grausen soll, als vor den Äußerungen der Ausländerfeinde. Dieses Argument, kürzlich vorgestern wieder im Fernsehen, irgendwo im Osten, wo es eh größere Ausländerfeindschaft gibt, hat einmal einer, was nicht irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, weit draußen in irgendeinem Dorf, ist er gefragt worden, er hat Ausländernachbarn, ne? Und ja, wie ist jetzt das? Sind Sie jetzt da, haben Sie jetzt da Ressentiments? Wird er gefragt. Dann sagt er, nö, ich nicht. Also, die arbeiten den ganzen Tag und sind sauber und tipptopp. Da muss man sehen, erstmal die Geschichte. Gut, der Mann tritt also für Ausländer ein und spricht sich aus gegen Ausländerfeindschaft. Aber wie? So, dass auch er den Herr im Haus Standpunkt einnimmt. Und sagt, ich bin hier der, der zu beurteilen hat, ob die hier stören. Man muss sich mal vorstellen, wenn in Mecklenburg-Vorpommern, da wenn einer aus, jetzt einmal nicht aus dem Westen, da gibt es ja vielleicht dann auch Ressentiments, aber sagen wir mal aus Sachsen-Anhalt hingezogen wäre in Seidorf, hätte irgendeinen Laden aufgemacht, dem Menschen wäre die Frage überhaupt nicht gekommen, ob der hier darf oder nicht. Die Beurteilung wäre den Menschen erspart geblieben, von Anfang an, auch die Wohlwollende. Nein, der wäre halt da, aus, basta, der ist da. Beim Ausländer sagt man, der ist da und in dem Fall geht es in Ordnung, denn es ist ein definitiv guter Ausländer. Also das sind die Ausländerfreunde. Die anderen lassen sich vom Staat das sagen, aber haben immer ihre Zweifel, ob es nicht doch eine treue Verletzung der Regierung gegenüber dem eigenen Volk ist, wenn die Regierung Ausländern das Recht auf Aufenthalt, das Recht auf Erwerb, womöglich dann auch das Recht auf Schulbesuch, das Recht auf Unibesuch, womöglich dann eben auch soziale Leistungen zuerkennt, nachdem sie, solange sie jedenfalls arbeiten, in die Kassen alle einbezahlt haben. Die Leute haben Zweifel, ob das so ist und meckern. Aber zum Volksein, das ist die andere schöne Seite, zum Volksein gehört immerhin auch so viel Bewusstsein dessen, dass man untergeordnet ist, dass man einer ist, der regiert werden muss. Zum Volksein gehört die Seite, ich habe meine Meinung, aber sagen, wo es lang geht, tun die Zuständigen. Volksein hat immer auch die Seite, ich weiß schon, dass ich einer, der auf der Gehorcherseite steht, bin. Die Leute halten sich ihr Ressentiment gegen die Ausländer, halten sich ihre Zweifel, ob der Staat nicht die Treue, die er ihnen schuldet, verletzt, indem er Ausländer da sein lässt. Aber sie meckern und lassen sich bieten, wie sie sich sonst auch alles bieten lassen und meckern. Es ist nicht ihre Zuständigkeit. Wenn sie gefragt werden bei Wahlen, wählen sie Parteien, die sagen wir in Bayern die CSU, Zuwanderung in unsere Sozialsysteme wissen wir zu verhindern. Gut, dann beauftragen sie Politiker damit, Ausländer fernzuhalten, jedenfalls Ausländer, die uns nicht nützen. Aber sie legen nicht selber Hand an. Sie bleiben Untertanen.